Hallo liebes Internet, hallo an alle da draußen, herzlich willkommen zu einem weiteren M10Z-Spezial. Ich habe mir mal wieder gedacht, es gibt genug zu reden, auch über unser Medium, nicht der Filme, nicht der Musik, sondern der Videospiele. Ich habe aber natürlich mich nicht alleine vor, diesen besonderen Podcast zu bestreiten, sondern ich habe mir zwei Menschen eingeladen, die ich gern habe und die ich überreden konnte, hier mit mir vielleicht sogar in eine Diskussion zu gehen. Ich bin Marcel, in der einen Ecke des Ringes haben wir Edgar.
Hallo.
Und in der anderen Georg.
Ist schon wieder so konfrontativ, hallo.
Ja, noch nicht, Quatsch, genau. Also, ich habe euch hier eingeladen, weil im im Wasted-Forum habt ihr miteinander diskutiert und zwar konstruktiv, aber auch mit zwei unterschiedlichen Positionen. Und das war am 12. März diesen Jahres. Wir sind im Jahr 2025. Jetzt haben wir den 15. Juni. Das wollte ich unbedingt festhalten, weil jeden Tag gefühlt gerade irgendein anderer Haufen vor die Tür gelegt wird. Heute hat Präsident Donald Trump eine Militärparade abgehalten. Habt ihr die Bilder gesehen?
Jo. Ja, genau, ja. Ich hab's gesehen und ich war not impressed, sagen wir es mal so.
Unfassbar, oder? Also es sah aus wie irgendwelche Sowjetparaden. Genau, das eine. Und am Freitag hat Israel angefangen, den Iran anzugreifen und die USA haben schnell danach gesagt, ja, so sieht's aus, wir sind dabei, obwohl heute wieder ein Gespräch zwischen den USA und dem Iran wegen dem Atomabkommen sein sollten. Also, das ist der Kontext. Und jetzt einer von beiden, vielleicht Edgar. Du warst ja Auslöser im Wasted Forum. Du hast ein Buch aufgebracht von dem Autor Ole Nymen. Erzähl doch mal gerade, was war deine Position? Und du hast ja gesagt, deine Position hätte sich verstärkt durch das Buch. Vielleicht kannst du da gerade nochmal drauf eingehen.
Ja, also vielleicht zusammenfassend würde ich mich selbst tatsächlich als Pazifisten bezeichnen. Das ist ja nicht unbedingt ein Modewort in den letzten Monaten und Jahren. Also schon das Gefühl, dass hier der Diskurs eher dahin geht, dass es abwertend benutzt wird. Gibt ja auch das Wort Lumpenpazifismus, das jetzt immer wieder auftaucht und das auch als negative Beschreibung irgendwie verwendet wird. Aber meine Position hat dieses Buch selber, dass ich mich ja zum Pazifismus irgendwie bekenne und dass ich mich auch zu einem Pazifismus bekenne, der über die Verteidigung, also den Verteidigungsfall hinausgeht. Also die Frage, die im Buch ganz stark behandelt wird, ist eigentlich, ob man oder der Autor begründet, eher gesagt, warum er selbst bei einem Angriffsfall nicht bereit wäre, Deutschland in dem Fall oder die Demokratie oder das Staatenkonstrukt irgendwie zu verteidigen. Und mich hat das eher nochmal bestärkt in meiner Haltung, dass es gute Gründe gibt dafür, ja, warum man das nicht oder warum ich nicht bereit bin, das zu machen.
Ja. Okay, super. Danke, dass du uns so mitgenommen hast. Und ich habe natürlich völlig vergessen, ihr habt vollkommen recht. Gebt mir doch bitte gerade nochmal einen kurzen Überblick über euren Hintergrund. Was sind so eure Standpunkte? Vielleicht fängt diesmal Georg an.
Ja, okay. Mich hat natürlich diese Diskussion dann auch die Position, die in dem Buch vertreten wird. Ich muss dazu sagen, ich habe sie nicht gelesen, sondern ich habe nur die Zusammenfassungen sozusagen mir zu Gemüte geführt und darauf basierend, dann hat mich das aber schon getriggert, weil ich tatsächlich aus einer anderen Richtung komme als Edgar, also schon von meiner Sozialisierung her. Ich bin, glaube ich, zum einen schon auch ein bisschen älter und zum anderen, weil ich älter bin, war ich auch noch in der Zeit, wo es die Wehrpflicht noch gab. Und mehr als Wehrpflicht, ich habe mich sogar freiwillig verpflichtet, ursprünglich für 12 Jahre, war dann nur aus persönlichen Gründen 2 Jahre dabei, aber stand da und stehe da auch voll dahinter, hinter der Bundeswehr und der Wehrpflicht und bin natürlich auch, also muss man eigentlich ja nicht dazu sagen, natürlich bin ich auch gegen Krieg, würde mich auch als Pazifisten bezeichnen, bin allerdings dann so weit, dass ich schon für mich persönlich zumindest sagen würde, wenn es Krieg gibt, wenn der Verteidigungsfall eintritt, dass ich dann natürlich bereit wäre, mein Land, Deutschland, die Europäische Union, die NATO, also die Konglomerate zu verteidigen gegen einen Angreifer, wer auch immer das sein möge.
Ja, und du hast auch in diesem Forum-Thread gesagt, ja, dir fällt auch nicht, also sagen wir jetzt mal diesen Standpunkt, den der Edgar jetzt hat, dass das Ganze nicht zur Waffe greifen sollte, also wir nicht, dass du gesagt hast, ja, aber dir ist nicht klar, wie das zu einer Lösung führen sollte in dieser Welt. Also siehst du die Welt quasi in der Hand von Mächten, die sich militärisch behaupten?
Ja, tatsächlich. Also ich bin da vielleicht auch eher pessimistisch sozusagen eingestellt. Ist ja auch eine interessante Sache vielleicht, weil du sagst, es hat sich ja seit der Diskussion, seit März alles weiterentwickelt. Du hast die Punkte schon ein bisschen angesprochen, die so jetzt auf der Weltpolitik da passiert sind. Ich erinnere mich jetzt noch vor kurzem, vor wenigen Tagen, gab es ja in Deutschland ein Manifest von SPD-Politikern, die also auch wieder gesagt haben, ja, es wird doch viel zu viel über Waffen gesprochen und Aufrüstung und so weiter und man solle doch bitte mit Putin-Russland, also ich will das auch bitte natürlich wirklich voneinander trennen. Russland und Putin oder Putin-Regime ist wirklich voneinander zu trennen. Ich habe da nichts gegen Russland oder sowas, aber ich denke, dass man zum Beispiel mit Russland unter Putin nicht verhandeln kann und sondern Putin genauso wie Trump versteht nur, dass die Stärke, klare Haltung und wie will man mit jemandem verhandeln oder sich klar positionieren, wenn man das aus einer Position der Schwäche und zwar in dem Fall dann aus einer Position der militärischen Schwäche heraus macht. Also und deswegen denke ich tatsächlich, wenn man allem freien Lauf lässt und sich nicht sozusagen gegen fremde Drohungen bereitweise zu verteidigen, dann wird man unter die Räder kommen. Da bin ich fest der Überzeugung tatsächlich.
Edgar, kannst du uns noch mal ganz kurz auch noch mal mitnehmen, was ist so dein Hintergrund, was sind so deine Grundgedanken diesem ganzen Thema entgegen, dass du sagst, nein, du würdest jetzt nicht mit Waffengewalt verteidigen, wenn überhaupt. Ich will ja nichts unterstellen, ja, aber was ist so auch dein Hintergrund vielleicht, aus welcher Ecke kommst du?
Naja, dahingehend wurde ich eigentlich immer schon relativ pazifistisch auch erzogen. Also das ist schon was auch meine Mutter mich stark geprägt hat, weil sie eigentlich die Bundeswehr als Institution auch schon immer sehr kritisch gesehen hat und eigentlich zum Beispiel auch nie wollte, dass wir irgendwie so Kriegsspiele oder sowas spielen. Das hat sie immer nur mit sehr, sehr widerwillig irgendwie uns dann doch eingestanden, dass wir das machen durften. Und ab einem gewissen Alter hat sie uns die freie Entscheidung gelassen. Aber ja, der Punkt, und ich glaube, da sind wir einfach an einem Problem jetzt schon dran, das man nur schwer lösen kann. Also meine Perspektive ist eine sehr individualistische. Das klingt jetzt vielleicht erstmal aus dem Kontext, oder wenn man sich die Gesamtgesellschaft anschaut und meint, okay, man müsste die Demokratie schützen oder die Demokratie ist überhaupt schützenswert und deswegen gilt es halt, gewisse Abschreckungspotenziale aufzufahren oder bereitzustellen, dann ist natürlich, macht das alles Sinn. Aber aus meinem individuellen Blickwinkel kann man dieses Problem gar nicht richtig lösen. Also das ist eine Frage, die sich mir eigentlich erstmal gar nicht so stellt. Ich gucke jetzt erstmal auf mich, ich gucke auf meine Nächsten und dann ist der Grundgedanke einfach, ich möchte leben. Also ich möchte nicht in einem kriegerischen Konflikt sterben. Und ich glaube, es ist auch nichts gewonnen, wenn ich diesen Schritt gehe. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, mich zum Beispiel dafür entscheide, dann in die Bundeswehr einzutreten oder so. Und ich würde dann eher sagen, okay, ich würde dann mein Recht, was mir ja irgendwie auch im Grundgesetz Ich glaube, es ist Artikel 4 Absatz 3, dass man den Kriegsdienst oder den Dienst einer Waffe verweigern darf. Den würde ich dann auch gerne in Anspruch nehmen. Und warum das jetzt für mich schlüssig ist, das wird in dem Buch auch ganz aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Ich möchte jetzt mal nur einen hier herausstellen, und der ist eigentlich die Frage, was trennt mich von den Leuten, gegen die ich da kämpfe? Also was ist denn der Punkt, wo wir uns unterscheiden? Und Georg hat es ja schon gerade gesagt, er trennt Putin-Russland mit der russischen Bevölkerung. Und tatsächlich, ja, also es gibt keine wirklichen großen Unterschiede. Die einen leben natürlich in einer deutlich größeren Unfreiheit, aber das sind per se keine schlechten Menschen da. Also die sind nicht böswillig qua Biologie oder so irgendwas. Die sind vielleicht durch Propaganda indoktriniert, das kann alles sein. Aber weiß nicht, man kann jederzeit aktuell Counter-Strike spielen mit Menschen aus Russland in einem Team. Und das machen ganz viele Europäer. Es ist für ganz viele kein Problem. Natürlich blenden sie da was aus, aber das ist doch irgendwo paradox. Also, und diesen Konflikt, den trage ich in mir, und ich sage dann, nee, ich möchte da nicht Teil von sein. So, das ist die Grundposition.
Okay, ja, wir sind jetzt schon 12 Minuten drin. Herzlich willkommen zu Anne Will in der ARD um 22 Uhr. Nein, super, genau, du hast da schon tolle Punkte aufgebracht. Das wäre jetzt auch so eine Frage, die ich hätte. Inwiefern verstärken eurer Meinung nach denn Spiele, wo mit Waffengewalt hantiert wird oder die vielleicht auch Krieg thematisieren, eigentlich auch Feindbilder? Also sei es gegen Russen, gegen muslimisch geprägte Ethnien und so weiter und so fort. Was denkt ihr denn darüber? Also, dass die Feindbilder quasi mehr gesetzt werden?
Naja, also wird es da direkt reingehen. Da für mich gar kein Zweifel, dass das so ist. Ja, also, dass Feindbilder da verstärkt werden. Ja, die Spiele in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre, da war immer noch, die waren ja meistens dann Spiele aus dem, die wir gespielt haben, zumindest aus dem westlichen Bereich, USA und so weiter. Da waren es dann, ging es dann immer NATO gegen Russen oder Sowjetunion dann noch. Da war der böse Ivan, war es dann halt immer, der die freie westliche Welt bedroht. Tatsächlich, was jetzt so islamistischen Terrorismus und so weiter angeht, es ist mir jetzt in meiner Spielerfahrung bislang nicht so vorgekommen, aber zumindest nicht so bewusst vorgekommen. Ich will das jetzt nicht ausschließen, dass mir da was durchgegangen ist, aber unabhängig davon, klar, man, wenn man auf Gegner schießt und in 8 von 10 Spielen der Gegner, ich sag's jetzt einfach mal, der Russe ist oder der islamistische Terrorist ist oder muslimisch gelesene Menschen dann eben sind, dann verstärkt es meines Erachtens durchaus Vorurteile.
Aber wie sieht es denn aus? Man könnte ja auch sagen, die spiegeln ja auch irgendwo eine Realität wider. Ne? Also klar, es ist natürlich der westliche Blick auf diese Ethnien und diese Konflikte. Das mag doch auch dran liegen, dass im Westen die Industrie für solche Spiele ist, ja, aber spiegeln sie da nicht auch eine gewisse Realität wider? Was denkst du, Edgar?
Ja, also ich würde auf jeden Fall erstmal ergänzen, dass kein Videospiel entsteht komplett ideologiefrei. Also es gibt immer irgendwelche Grundhaltungen, Wertvorstellungen, die da auch mit reinfließen in die Produktion und die sich dann teilweise auch widerspiegeln in dem, was man da macht. Die Frage ist, die sich mir eher stellt, ist, wie werden diese Spiele eigentlich gespielt? Also ist es dann tatsächlich so, dass die Leute, wenn sie dann irgendeinen Call of Duty-Teil gespielt haben, in dem der Russe der Feind war, ob sie dadurch jetzt gegenüber Menschen aus Russland eigentlich negativer eingestellt sind, nachdem sie dieses Spiel gespielt haben, oder wird das Spiel dann oder der Shooter nicht anders nochmal rezipiert irgendwie? Also ich würde nicht sagen, dass es nicht komplett nicht so ist, aber ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt so eindeutig ist, dass das immer das eine zum anderen führt. Weil dann müsste ja wirklich das so eingetreten sein, dass eine unglaublich große Russlandfeindlichkeit entstanden ist, allein durch die ganzen Shooter, die es gab, wo man halt gegen irgendwelche Ivans gekämpft hat, so, ne?
Aber gegen das politische Russland, das jetzt gerade die Welt seit 3 Jahren auf dem Kicker hat, bewahrheiten sich da nicht auch gewisse Feindbilder? Also naive Frage jetzt.
Wie gesagt, ich würde mich dieser pauschalen Zuordnung bestimmter Bevölkerungsgruppen verwehren. Also ich würde es wirklich, das ist kurz vor irgendeinem Biologismus, dass man jetzt sagt, okay, die Menschen nur, weil sie aus Russland sind, weißt du, also ich glaube, das ist, da muss man ganz vorsichtig sein, weil es gibt zum Beispiel auch einfach eine sehr große Menge an Menschen, die in Russland mundtot gemacht werden, die in irgendwelchen Gulags chillen, also chillen kann man das nicht nennen, das ist das falsche Wort, die da eingesperrt wurden, die sich gegen das Regime aufgewehrt haben. Und die können ja auch Videospielmenschen sein, so. Also da muss man wirklich vorsichtig sein.
Ja klar, aber lasst mich das noch klarstellen, bevor es hier weitergeht. Natürlich meine ich nicht die russische Ethnie. Da ist überhaupt gar kein Streit, glaube ich. Es geht, wenn ich sage, das politische Russland, dann rede ich von Putin. Meinetwegen können wir auch das politische Putin reden. Ja, mehr meine ich nicht. Ich natürlich nicht in Anführungszeichen die Russen-Ethnie, die gibt es sowieso nicht. Ja, genau. Vielleicht habe ich es auch gerade zu schlecht gefragt. Genau.
Ich finde es gar nicht, Marcel, da möchte ich dort schon nochmal einhaken, Edgar, auch die Frage dann nochmal da in den Raum stellen. Also ist es dann wirklich, dass du denkst, also wenn du jetzt du sagst, kein Spiel ist ideologiefrei, bin ich auch der Meinung. Also es gibt bestimmt auch, ich weiß es tatsächlich nicht, wann ich das letzte Mal ein oder ob ich überhaupt schon und wann ich das letzte Mal ein russisches Kriegsspiel gespielt habe, bewusst gespielt habe. Würde mich da interessieren, wie denn da so die Gegnerschaften aufgebaut werden und so weiter. Aber
fällt mir nur Metro ein, Entschuldigung.
Ja, habe ich nicht gespielt tatsächlich. Aber auf jeden Fall umgekehrt gedacht, also wenn du immer nur Spiele spielst, wo der Russe, und in dem Fall, ich meine das Ganze als der Böse am besten noch mit irgendwelchen grimmigen Gesichtern und so weiter dargestellt wird, was natürlich nicht der Realität entspricht, ja, also das russische Volk als solches oder das afghanische Volk, also ist natürlich jetzt wirklich auch austauschbar, also wer auch immer da als Gegner dann dargestellt wird, ist natürlich nicht als in der Realität als homogene Gruppe so darzustellen, sondern das sind immer nur ja Abbilder, die da gemacht werden. Aber wenn du das eben die ganze Zeit sozusagen wahrnimmst in deiner Spielerealität, dass das nicht auch prägt und dass du dann geneigt bist, nicht, dass das alle machen, aber geneigt bist, wenn dir dann zum Beispiel deine Regierung, die deutsche Regierung sagt, so, und jetzt der böse Russe, der greift uns jetzt an oder droht uns anzugreifen. Wir müssen uns präventiv wehren, dass du dann sagst, ja, stimmt, also das habe ich ja, das haben wir schon, so kenne ich die Russen, ja. Das ist das, was ich meine, dass es da zumindest ich kann keine Studien dazu bewenden, aber mich würde es sehr wundern, wenn das keinerlei Einfluss hätte auf die Einstellung, auf die Prägung der Gesellschaft, gegenüber eben anderen Gesellschaften.
Ja, ich glaube, da sind wir schon beieinander. Also man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass wenn du immer wieder was vorgesetzt bekommst, ohne jedweden Kontext oder ohne überhaupt, ohne zu versuchen, das in zu erklären oder, wobei was das nicht erklären, das wird ja dann schon irgendwie untermauert, warum jetzt der Russe der Böse ist, aber das halt jetzt das gar nicht gesagt wird, okay, wir haben jetzt ein fiktionales Spiel oder versuchen das eine Seite der Geschichte irgendwie zu erzählen und hier sieh mal die andere Seite, also aus der Perspektive zum Beispiel von Russland, dann führt das natürlich irgendwo auch zu gewissen Meinungsbildern. Also würde ich gar nicht anzweifeln. So, ich würde nur vielleicht nochmal, um jetzt auch nochmal auf einen anderen Punkt zu kommen, dann schon auch die Frage stellen, welche Art von Spiel. Also wir können uns natürlich irgendwie das fiktional zusammenreiben und müssen aber schon, glaube ich, auch schauen, was es für Spiele eigentlich gibt und wie die mit gewissen Themen umgehen. Und ich würde sagen, dass die heutigen Militär-Shooter oder Kriegsspiele ein sehr distanziertes Verhältnis eigentlich zu Krieg haben und auch eins zu Krieg oder zu Konfrontation, das eigentlich so gar nicht der Realität entspricht. Also deswegen kann vielleicht sich so auch, oder das halt so explizit zum Beispiel angesprochen wird, dass jetzt gewisse Teile, also zum Beispiel der irgendwelche Menschen aus dem arabischen Raum, dass die jetzt das Ultra-Böse sind. Also da gibt's ein, zwei Call of Duties und irgendwelche Nischenspiele, aber die meisten modernen Shooter sind doch immer, versuchen doch jedwede Form der direkten Beeinflussung und offensichtlichen Ideologie zu vermeiden. So, also das passiert alles nur unterschwellig.
Was, ich weiß nicht, sagt ja Spec Ops the Line noch was?
Ja, ja, klar. Es steht sogar auf meinem Zettel hier als positives Beispiel.
Sehr gut. Ne? Genau. Also ein in Anführungszeichen Antikriegsfilm, wie Apocalypse Now auch einer war. Jetzt sagst du, wenn ich richtig verstanden habe, dass eben einseitige Darstellung da ist oder eben eine unkritische. Und Spec Ops war ja genau das Gegenteil eigentlich davon. Also ich weiß noch die Szene, wo man mit weißem Phosphor auf Zivilisten schoss, glaube ich. Was denkst du da? Also ist das, sind diese Spiele zu wenig? Weil das ist doch auch das Einzige, was mir in die Richtung einfällt an Kritik.
Naja, also Spec Ops the Line wurde ja wieder aus der anderen Richtung jetzt ziemlich oft angegriffen als, sage ich mal, anti-amerikanisch und als irgendwie eine, weiß nicht, schon fast zu kritische Perspektive auf dieses Thema. Weil ja jetzt irgendwie lange, oder in manchen Kreisen, sage ich jetzt mal so, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, dass man hier niemanden vor den Kopf stößt, aber in manchen Kreisen ist so Amerika immer noch das absolute Gute. Also die haben nie Kriegsverbrechen begangen, die haben nie irgendwie Schindluder getrieben. Und für die ist natürlich Spec Ops the Line dann irgendwie auch ein Dorn im Auge, weil es eigentlich die falschen, nicht Feindbilder, aber die falschen adressiert. Also zum Beispiel, die Amerikaner sind ja auch Teil der NATO, ne? Also die sind jetzt grundsätzlich mal unsere Verbündeten.
Noch.
Ja, noch sind sie es, aber ich glaube, sie werden es auch bleiben. Aber das ist ein Thema, das können wir eh nicht beantworten. Es ist auch sinnfrei, das zu diskutieren. Und ich finde Spec Ops the Line eigentlich sehr gut, weil es ein Aushängeschild ist für einen modernen Antikriegsshooter. Ob das ideologisch immer korrekt ist, das ist ein anderes Thema.
Und vielleicht auch eine Sache der Perspektive, ne? Ja, Entschuldigung, Georg, hau rein.
Ich muss sagen, ich habe Spec Ops the Line auch gespielt und gerne gespielt tatsächlich. Ich habe es allerdings damals
wegen dem Thema oder
vom Gameplay her. Ich habe das nicht, muss ich ganz offen sagen, nicht kritisch gespielt im Sinne von, okay, ich spiele jetzt einen Antikriegsshooter oder sowas. Das ist mir dann auch aufgefallen immer wieder. Ich meine, das ist jetzt schon, ist wirklich schon einige Jahre her, dass ich das gespielt habe. Aber wenn ich mich da richtig erinnere, dann bin ich, habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt musst du diese und jene Entscheidung treffen. Keine von diesen Entscheidungen ist gut. Dann triffst du halt die dir am wenigsten schlecht erscheinen und so weiter. Aber dass ich das dann mehr hinterfragt hätte und mich dann da mir größere Gedanken gemacht hätte, das kann ich so nicht sagen. Vielleicht, wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, dann wäre das was anderes.
Aber ich glaube, diese Situation, wo man eben sich genau fragt, okay, welche ist jetzt die bessere oder schlechtere Entscheidung, vielleicht ist das genau auch da, wo der Unterschied liegt bei uns, oder?
Ja, ich würde sagen, dass es überhaupt solche Fragen stellt. Also man muss, wenn man sich den modernen Kriegsshooter oder das moderne Kriegsstrategiespiel anschaut, eigentlich nie moralische Fragen stellen. Also das ist dann, weiß ich, sagen wir mal, was ist ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt mal beim Shooter bleiben, Battlefield oder so. Wenn es eine Kampagne hat, dann sind da Zivilisten meistens gar nicht tötbar. Also das geht gar nicht. Aber die Realität von Krieg ist nun mal auch, dass Zivilisten sterben. Also das ist nun mal ich kenne keinen Krieg, wo das nicht passiert ist, zumindest.
Wir haben uns schon drauf geeinigt. Ich glaube, da sind wir auch alle drei einer Meinung. Das kann gar nicht anders sein. Russland ist nicht Putin, ja, ist eine Riesenethnie, wenn man das überhaupt als Ethnie zusammenfassen kann. Dann stimmen wir darüber ein, dass wir auch Kriegsspiele spielen können sollten, die eben aus der Perspektive dieser großen Ethnie entsteht oder die diese Sichtweise eben vertritt. Ich weiß nicht, Edgar, da kann ich mir vorstellen, dass du da auch sagst, nee, genauso wenig, wie es eine Sichtweise aus der amerikanischen Sicht sein sollte oder der westlichen Sicht, ne? Weil letzten Endes, wenn es um Krieg geht, sollte doch generell die Waffe keine Gewalt sein.
Ja, ich habe halt, glaube ich, ein bisschen anderes Verhältnis zum Spiel an sich. Also ich würde für mich zumindest sagen, dass ich schon auch mit Spaß Shooter spielen kann und trotzdem Pazifismus leben kann irgendwo. Und das ist für mich jetzt nicht per se ein Widerspruch.
Ja.
Ich finde es bloß wichtig, und deswegen finde ich Spec Ops allein auch gut, dass es auch Spiele gibt, die ein anderes Verhältnis zu Krieg und zu so Konflikten und zu zum Beispiel jetzt ein, ich weiß nicht, er ist amerikanischer Agent oder amerikanischer Soldat und geht dann halt in ein anderes Land und muss da seinen Auftrag irgendwie erledigen. So. Also, dass diese Fragen auch oder diese Dilemmata auch aufgezeigt werden irgendwo. Wie man dazu eine Meinung hat, welche Meinung dazu hat, das ist ja nochmal eine andere Frage erstmal.
Findet ihr, dass Computerspiele, in denen es oder die halt als Inhalt den Krieg haben, den Krieg angemessen darstellen? Ne? Natürlich war keiner von uns dreien höchstwahrscheinlich und Gott sei Dank in einen echten Krieg verwickelt. Aber wir wissen alle, dass es auch um Leid und Tod geht. Findet ihr, dass das angemessen dargestellt wird? Also klar, wir haben schon über Spec Ops geredet, aber das Klischee ist ja immer Call of Duty. Aber auch davon ab, wie denkt ihr darüber? Vielleicht jetzt mal Georg?
Also tatsächlich glaube ich, dass es nicht mal annähernd angemessen darstellt oder realistisch darstellt. Vielleicht gleich vorher weggeschickt, das will auch keiner. Also ich glaube, das will wirklich keiner. Wenn ich mich abends hinsetze und ein bisschen zocken will, dann möchte ich erstmal nur in fast schon homöopathischen Dosen wahrscheinlich mich mit moralischen Entscheidungen befassen wollen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt This War of Mine spiele, was jetzt ja kein Shooter ist, aber halt auch ein Antikriegsspiel. Für mich ist das Spiel extrem anstrengend. Also ich finde das Spiel sehr gut. Ich bin in dem Spiel auch, ich komme da nie sehr weit, aber ich finde es extrem anstrengend. Ich kann das nicht länger als eine Stunde spielen. Wenn ich allerdings abends mich 3-4 Stunden hinsetzen will, möchte ich nicht 3-4 Stunden mich mit solchen Entscheidungen sozusagen rumtun müssen und ich möchte nicht, keine Ahnung, all die Gräuel des und Horror des Krieges um mich haben, sondern ich möchte ja beim Spielen Spaß haben. Warum ich glaube, dass es nicht realistisch dargestellt wird, das kann ich ja sagen. Ich war ja, habe ja schon anfangs gesagt, bei der Bundeswehr. Ich war auch 2 Jahre dort, habe dort auch spezielle Übungen und Ausbildungen gemacht und eine Ausbildung war zum Beispiel der Häuserkampf. Gibt es ein extra Übungsdorf in Nordbayern, nennt sich es Hammelburg, und da wurde eine sogenannte freilaufende Übung gemacht, also da war nichts gescriptet sozusagen, jeder hat sein Laserzielgerät bekommen und dann sollte da 4 Tage lang gekämpft werden und natürlich, wie man das so weiß, die Verteidiger waren in der Unterzahl, die Angreifer waren mehrere, aber nach weniger als einem Tag waren schon alle Kräfte komplett aufgebraucht. Und das heißt, aufgebraucht ist ja wieder so ein beschönigender Begriff, aber sie waren halt, es waren alle tot. Es waren einfach alle tot. Und nach 4 Tagen, als man aus dieser Übung rausgekommen ist, ich war tatsächlich da selber gar nicht als kämpfende Einheit mit dabei, sondern ich war so Transportfahrer. Aber ich habe mir dann die Leute, also erstes Mal bin ich dann dadurch die, ich war da 18, 19, ich bin dadurch die Steppe gedüst auf diesem Truppenübungsplatz und habe gesagt, also wir brauchen uns jetzt hier nicht um Verkehrsregeln, wir sind ja hier quasi im Krieg, also ich war da voll drin, ich bin da voll aufgegangen drin und als ich dann, als alle dann nach 4 Tagen wieder aus ihren Löchern aufgetaucht sind, ne, dann hat man in den Leuten, in diesen Gesichtern einfach nur Leere gesehen und teilweise irre Blicke und so weiter. Und das war eine Übung. Das war nur eine Übung. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass man, also erstens, dass es das nicht, oder denke ich tatsächlich, dass Spiele das nicht realistisch darstellen wollen und teilweise auch gar nicht. Ich glaube auch, dass sie es sich nicht können. Und das ist gut so.
Ist es da nicht vielleicht sogar brauchbar oder gut, wenn Computerspiele auch da versuchen, das irgendwie aufzugreifen, weil die Realität eben so ist? Und du hast jetzt gesagt, du möchtest, wenn du nach Hause kommst, einen entspannten Abend haben. Ich sage das jetzt mal beschönigend, aber nicht mit dem Leid zu tun haben wollen, den Krieg über uns reinbricht. Aber vielleicht ist das doch gar nicht so verkehrt, das uns präsenter zu machen unserer Welt. Wir sind alle aufgewachsen mit den Amerikanern als Schutzmacht. Es war immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber uns da eben das Leid doch bewusster zu machen und auch den Schrecken. Was denkt ihr da, Edgar?
Naja, die Frage ist dann auch wieder aus, zu welchem Zweck? Also, wenn ich jetzt daran denke, dass die Bundeswehr ja zum Beispiel immer auf der Gamescom war, und die Gamescom ist eine eskapistische Veranstaltung. Also das ist alle Spiele.
Wie das Medium
ja,
auch.
Ja, genau. Also weil das Medium wird gefeiert da und das Medium in sich ist eskapistisch. Also es geht in ganz, ganz wenigen Spielen darum, dass man und auch zu. Also das ist auch in Ordnung so. Also das möchte gar nicht sagen, dass das jetzt ein Problem ist. Aber es geht nie darum, irgendwie wirklich die Realität und Leid und Schrecken von Krieg oder von anderen Katastrophen darzustellen. Also vor allem nicht so, dass du wirklich das selber spürst, also dass du sozusagen ein Verhältnis dazu bekommst. Deswegen ist This War of Mine vielleicht auch so eine krasse Ausnahme, weil es ein kommerzielles Produkt, aber gleichzeitig, also sehr hoch produziert und gleichzeitig aber komplett schonungslos irgendwie so. Und deswegen macht es auch nicht so wirklich viel Spaß. Und jetzt um auf...
Das ist jetzt, ja.
Ja. Ich glaube, es muss diese Spiele auch geben, aber es ist auch illusorisch, dass jetzt auf einmal alle anfangen, da irgendwie Spiele zu machen, die Krieg jetzt so darstellen, wie er sich für Zivilisten oder für den einfachen Soldaten anfühlt. Also ich fände es mal interessant, jetzt vielleicht ein Spiel zu erleben, das den Ukraine-Krieg und den Überfall von Russland irgendwie aus der Perspektive der Leute, die da in den Schützengräben sind, darstellt.
Du findest es interessant. Würdest du dir, ich sag jetzt mal, wünschen, ist ein großes Wort, würdest du dir wünschen, dass das mehr Platz bekäme unter dem ganzen, in dem Panorama der Themen von Kriegsspielen?
Naja, zum Beispiel aus einem Bildungszweck heraus könnte man das ja schon einsetzen, würde ich sagen. Und ich glaube, This War of Mine, das ist natürlich komplett weit weg, so, deswegen ist das noch so ein Abstraktionsniveau, wurde ja auch von der Bundeszentrale für politische Bildung als recht hochwertiges Medium oder als hochwertiges Spiel eingeschätzt, um solche Themen anzusprechen, so. Ich weiß nicht, das ist jetzt so abstrakt, weil es dieses Spiel eben nicht gibt, aber ich als jetzt Mensch, der das grundsätzlich eigentlich ablehnt, diesen Konflikt und das extreme Leid dieser Leute, also der Zivilisten und der einfachen Soldaten eben sieht, die da auf sich gegeneinander schießen, ohne dass sie sich halt nie gekannt haben und dass jetzt per se keinen Konflikt untereinander haben, sondern die Staaten haben einen Konflikt untereinander, das ist ja der Punkt. Würde schon sagen, dass das vielleicht spannende Perspektive wäre. Weiß ich, ja.
Ja, was bedeutet es eigentlich, wenn gesellschaftlich Krieg alltags in Games ist? Das ist gesellschaftlich. Aber was bedeutet das für eine Gesellschaft, wenn Krieg mehr Alltag in Games ist? Ist das normalisiert dann, stumpfen dann junge Menschen ab? Oder ist es nicht eher so, dass Spieler anfangen, Spiel und Realität zu unterscheiden und also keine Panik machen mehr nötig ist? Was denkt ihr da so?
Also ich wollte gerne noch kurz da was beitragen. Ich glaube, wenn es solche Spiele gibt, wie du sie gäbe, wie du sie jetzt angesprochen hast, die würde halt keiner spielen. Ja, also weil sie halt zu ernst sind, außerhalb tatsächlich von politischer Bildung oder an Schulen, ne, da macht es tatsächlich Sinn. Aber ich glaube, es ist illusorisch zu denken, dass ein Spiel, das den Krieg in all seinen Facetten auch realistisch darstellt, Krieg ist halt kein Spaß. Krieg macht keinen Spaß. Deswegen wollen wir auch alle keinen Krieg. Das wollte ich da dazu noch beitragen. Sorry.
Aber vielleicht kann ich daran gleich anlegen. Aber ist es da nicht verlogen, wie die meisten Militär- und Strategie- und Kriegsspiele sind? Also das ist ja schon irgendwo, wo man mal anknüpfen kann. Also muss es da nicht eigentlich eine Debatte geben? Also wenn ich so an Spiele wie Weiß nicht, Command & Conquer oder was sind noch andere für Marken? Die Arma-Reihe auch, wobei die noch relativ, naja,
die ist am realistisch ehesten noch, ist. Die ist am ehesten noch realistisch, habe ich auch gerne und lange gespielt. Weil du
schnell tot bist.
Ja, ja, und du kannst, also das, die ist noch am ehesten, aber das spielt tatsächlich ja auch keiner. Das spielt ja auch kaum jemand. Arma spielt, also das war immer eine minimale kleine Community, also die das wirklich als realistischen Taktik-Shooter gespielt hat. Die meisten davon mit eigener Bundeswehrerfahrung oder Army-Erfahrung das kannst du tatsächlich fast schon als Ausbildungscamp nehmen für angehende Soldaten. Spaß ist da eben auch relativ, sage ich jetzt mal so.
Was ist mit, ich meine, das Spiel heute natürlich, die Spielreihe, was jeder ist, Call of Duty, Battlefield zu anfangen. Und wenn du jetzt mal, Georg, 20 Jahre zurückgehst, da war an jeder Straßenecke zu lesen, natürlich ohne Werbung, die Medal of Honor-Reihe. Ja.
Oh, ja, ja.
Ja. Kannst du die gerade noch hier aufnehmen?
Die Medal of Honor-Reihe, ja, ich habe damit. Ich erzähle jetzt nichts Falsches, ne? Aus der Erinnerung raus. Ich habe damit eigentlich angefangen, also das war dann auch die Karte, wo man den D-Day nachspielt, entweder aus Sicht der Amerikaner Alliierten oder aus Sicht der Deutschen. Und ich meine, das war etwas, was ich zusammen mit dem Film Der Soldat James Ryan, wo ja auch so eine D-Day-Szene, also es ist ja mehr als eine Szene, aber die D-Day-Episode dann eben mit angesprochen war. Ich glaube, das war auch der Soldat James Ryan, genau, das war da eben auch.
Ja, ja.
Da wurde es mir anders. Wenn du da tatsächlich aus der, in deinem, das ist übrigens auch sowas, warum ich zumindest, ich spiele auch in solchen Spielen, spiele ich irgendwie immer die Deutschen. Als erstes spiele ich die Deutschen. Warum spiele ich die Deutschen? Die Deutschen waren da die Bösen. Also damals, ja. Die Deutschen, ja, die Deutsche, die Wehrmacht und so weiter. Ich spiele trotzdem die Deutschen, setze mich da in diesen Bunker rein und mähe mit meinem MG43 reihenweise und ich glaube insoweit tatsächlich, muss man leider sagen, realistisch alliierte Soldaten nieder, die da aus den Landungsbooten rauskommen. Oder wenn ich dann Alliierte gespielt habe, dass ich mich nicht getraut habe, sozusagen meinen Kopf hinter der Düne vorzuheben, weil ich sonst sofort erschossen worden wäre. Insofern fand ich die damals durchaus realistisch und ich meine, ich war da noch sehr jung, unreif und so weiter. Das hat mich, glaube ich, schon auch geprägt durchaus oder beeinflusst, sage ich jetzt mal, geprägt. Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt.
Dean, also was natürlich so ein Klischee ist, Entschuldigung Edgar, wenn ich dich ja jetzt übergehe, ich fand nur meine Frage vorher zu dilettantisch gestellt, aber ich habe eine andere, nämlich wie seht ihr das? Das Klischee ist natürlich, dass Spiele wie Call of Duty, dadurch, dass sie auf junge Menschen zugeschnitten sind, eben auch diese Kriegsgewalt so ein Stück weit verherrlichen und ich würde jetzt noch einen Schritt weiter vorgehen. Die Frage, die ich habe, ist Dean Games wie Call of Duty auch der Rekrutierung ein Teil weit? Was denkt ihr da, Edgar?
Also ob es jetzt zur Rekrutierung, wenn dann sehr indirekt. Aber das ist so ein komplexes Gefüge irgendwie, warum sich Leute jetzt zum Beispiel entscheiden, zum Militär zu gehen.
Glaubst du, dass es da ein bisschen wahrscheinlicher wird, wenn da jemand Call of Duty-Fan ist?
Naja, okay, also man kann ja nicht leugnen, dass da eine gewisse Faszination für diese Art von Spieltyp, also für Shooter, da gibt es bestimmt eine Korrelation oder auch eine Kausalität, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man jetzt komplett diese Art von Spiel ablehnt, dann wird man wahrscheinlich auch nicht ins Militär gehen. Also, das sehe ich mal sehr unwahrscheinlich. Aber ob das eine jetzt dann zum anderen führt, also ich spiele ja regelmäßig Shooter und bin trotzdem sehr überzeugter Pazifist und würde nie eine Waffe in die Hand nehmen. So, also ich weiß nicht, ob das so einfach ist, dass man jetzt sagt, okay, ja, das eine bedingt dann das andere. Oder ist es nicht wirklich so, dass man ein gewisses Abstraktionsniveau auch irgendwo hat? Man sitzt ja immer noch nur vom Rechner. Gott sei Dank weiß der Großteil der Leute, dass sie da ein Videospiel spielen. Und nur sehr wenige Menschen können eigentlich zwischen der Spielrealität und der Realität, die einen sonst umgibt, nicht unterscheiden. Also das sind ja wirklich Gott sei Dank ganz, ganz wenige Leute. Wir sind ja diese elendige Debatte eigentlich los und können uns eher auf Dinge fokussieren, wo wirklich Radikalisierung stattfindet. Es ist ja nicht so, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es gibt in Roblox, da gab es jetzt wieder eine sehr gute Arte-Dokumentation, in Roblox gibt es massenweise Spiele, die irgendwelche Attentate die Attentate nachspielen. Das ist ein Problem, wenn Kinder, sage ich mal, wirklich in einem sehr, sehr jungen Alter an etwas herangeführt wird, wo es um abstruseste Formen von Gewalt gegen, also explizite Gewalt, also nicht so wie bei Call of Duty, das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das Kinder spielen sollen, aber bei Call of Duty habe ich das Gefühl, da ist noch eine gewisse Distanz auch irgendwie da ist es historisch irgendwo oft, also wie jetzt der D-Day so. Man wird nicht zum Nazi, wenn man da die Achsenmächte spielt.
Aber mittlerweile ist die Reihe ja 20 Jahre weiter. Es ist doch schon eine gewisse westliche Prägung da. Ich glaube, darüber kann man ja gar nicht diskutieren.
Ich denke auf jeden Fall, dass es eine westliche Prägung ist schon da. Und ich denke, wenn die Rekrutierer der Armeen, sage ich jetzt mal, um nicht nur die Bundeswehr zu nennen, wenn die Rekrutierer der Armeen nicht davon ausgehen würden, dass sie unter Computerspielern leichtere Beute finden für künftige Rekruten, dann würden sie nicht bei Gamescom messen oder ihre Stände aufbauen. Also da bin ich schon der Überzeugung, dass da zumindest, also ob das jetzt die Studienlage hergibt, sei mal was anderes, aber zumindest in den Köpfen der Rekrutierer wird da schon ein Zusammenhang gesehen.
Nee, die US Army hat ja sogar einen eigenen Shooter rausgebracht. Ich habe es mir nochmal rausgeschrieben, weil mich das irgendwie so im Vorfeld der Folge ist mir das so nochmal in den Kopf gekommen. America's Army heißt es, 2002 rausgekommen wurde, glaube ich.
America's Army.
Länger. Ja, ja. AMA ist auch in Zusammenhang mit Militärfirmen viel, also die kooperieren, Bohemian Interactive kooperiert viel mit Militärfirmen. Das ist aber was anderes. Also hier Americans.
AMA ist Armed Assault.
Aber ich habe auch zu der Zeit, genau, auch von diesem Shooter gehört, Edgar Mauer weiter.
Ja, genau, also Americans Army, das ist irgendwie so ein kostenloser Taktik-Shooter. Ich denke mal, das wird so in die Richtung CS gehen. So, ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut, aber das spricht ja auch dafür, dass da Leute sich gedacht haben, okay, wir können hier irgendwie rekrutieren, ne? Wir können in diesem Segment Leute ranholen für den Militärdienst. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich auch sagen, dass die Bundeswehr eigentlich nicht auf der Gamescom sein sollte, weil das eine hat mit dem anderen, wie das vor uns ja auch schon sehr ausführlich beschrieben wurde, wenig zu tun. Also das Videospiel ist doch oft und auch gut, also gut, dass es so ist, sehr weit weg von dem tatsächlichen Kriegsgeschehen. So.
Also das kann man natürlich jetzt aus der einen oder der anderen Ecke sehen. Also zum einen kann man natürlich sagen, okay, Spiele werden dann missbraucht für Imagepflege von Armee und Krieg. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, das ist schon eine effiziente Symbiose, was die Verteidigungsbereitschaft angeht. Ja, also für den Ernstfall hier. Spitze Thesen werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum.
Ja, Moment mal, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, dass die missbraucht werden für den Verteidigungsfall. Das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Vielleicht noch am ehesten bei der USA. Die haben da weniger Berührungsängste damit, aber ob nicht bei der Bund.
Nee, genau. Genau, missbrauchen wir eher für Imagepflege, ne? Also, dass da gewisse Armeen gut dargestellt werden oder der Krieg irgendwie verherrlicht wird als machbar, als nicht ganz so leidvoll. Dass das Militär eben zum Beispiel Spiele messen dafür braucht, eben für Imagepflege. Ne? Und auf der anderen Seite, was ich sagte, ist irgendwie, dass so eine gewisse Verteidigungsbereitschaft auch vielleicht wieder erwürgt. Ne? Jetzt denke ich mal, dass ihr beiden über den Begriff Verteidigungsbereitschaft und Spiele wahrscheinlich auch streiten könnt, schätze ich mal.
Na gut, aber auch dieses Spiel gibt es jetzt ja nicht. Also es gibt ja keinen Shooter, wo irgendwelche Leute dafür geworben werden, in die NATO einzutreten, um dann an der Ostgrenze sich auf den Angriff von Putin-Russland vorzubereiten. Also das wäre mir zumindest neu. So, das gibt's meiner Meinung nach oder meines Wissensstands zumindest nicht.
Wenn es so wäre, gehen wir mal von dem Punkt aus, Edgar, wenn es so wäre, was wäre da dein Stand?
Na, das wäre zumindest ehrlich. Also es wäre erstmal ehrlich und dann müsste aber dieses Spiel meiner Meinung nach auch halt explizit werden und zeigen, dass ja hier Krieg und im Schützengraben rumliegen und auf Leute schießen, die also ja, das müsste dann schon alles mit drin sein irgendwie so und ich glaube, es müsste aus meiner Perspektive auch ein anderes Bild, das ist vielleicht gar nicht vereinbar, aber ein anderes Bild von Krieg als Ganzes irgendwie darstellen, weil dann könnte man ja das von der anderen Seite irgendwie, von den russischen Soldaten auch nochmal zeigen. Und auch die haben eine Familie zu Hause, auch die wurden nur von irgendjemand in der Befehlskette weiter oben dazu verpflichtet oder befohlen, jetzt die NATO zu überfallen. Also die haben auch jetzt nicht unbedingt ein Problem per se mit Polen oder mit Deutschland oder so, sondern die sind halt auch Getriebene ihrer Befehlshaber und eines imperialistischen Interesses. Das müsste dann in meiner Meinung nach in dem Spiel alles drin sein, aber ja.
Naja. Kannst du was über die Verteidigungsfall sagen, Georg? Entschuldigung, genau.
Verteidigungsfall. Ich wollte eher ein Spiel reinbringen, das, das da vielleicht in ein bisschen in die Richtung geht. Also wirklich nur entfernt, aber Hearts of Iron. Und die Hearts of Iron-Reihe ist ja im Zweiten Weltkrieg oder im Vorfeld und Umfeld des Zweiten Weltkriegs angesiedelt. Man kann es ja auch so spielen, dass man nicht den historischen Pfad nachzeichnet, sondern sozusagen dann dynamische Ereignisse generiert werden. Und dort, auch wenn man dort jetzt, anders jetzt als zum Beispiel bei Victoria oder bei, wie heißt das andere noch von Paradox?
Crusader Kings?
Crusader Kings, genau. Am Ende läuft es auf Krieg hinaus, ja? Also bei Hearts of Iron immer. Quasi. Aber dort muss man sich natürlich, zumindest wenn man jetzt nicht die Deutschen spielt, sondern oder wenn man die Deutschen spielt, aber nicht in einem historischen Setting, dann bereitet man sich natürlich insoweit auf Bedrohungen von außen vor, als man schon seine Armee und seine Soldaten hochrüstet, um eben im Falle eines Angriffs, selbst wenn man selbst nicht angreifen will, dann zumindest verteidigungsbereit zu sein. Und dort wird dann auch dieses Thema auf der strategischen Ebene sozusagen, weniger der individuell taktischen oder individuell soldatischen oder Einzelkämpfermäßig oder einzelnen Soldaten oder Zug und Division, sondern eben auf der übergeordneten höchsten Ebene sozusagen dargestellt, wo man dann Divisionen hin und her schiebt, schaut, dass man noch genügend Human Resources hat, Personalnachwuchs, Soldatennachwuchs hat, also quasi letztlich Wehrpflichtige einzuziehen, um sich verteidigen zu können. Insoweit, das käme für mich schon so ein bisschen ran an dieses Aspekt, das Thema Verteidigungsbereitschaft aufzugreifen. Allerdings wird es natürlich dort in keinster Weise kritisch hinterfragt.
Also da würde ich auch nochmal einhaken, weil ich glaube, der Punkt ist nämlich eben der, dass es dieser Fall, dass man selber der Verantwortliche ist oder die Verantwortliche, die dann diese Entscheidung trifft, das trifft ja auf den Großteil der Gesellschaft nicht zu. Also das sind ja ganz wenige in diesem Komplex Militär. Also es gibt ein paar Kommandanten und Generäle, die nicht selber an der Front kämpfen, die auch nicht der gleichen Gefahr ausgesetzt sind. Aber für den Großteil der Menschen, also auch die ganzen Leute, die dann eingezogen werden, trifft das ja nicht zu. Die sind elendig an der Front und sterben auch viele so. Also deswegen, ja, da fehlt mir dann so ein bisschen, jetzt zumindest wenn man es aus einem pädagogischen Blickwinkel betrachtet, die kritische Komponente.
Da bin ich bei dir, bin ich definitiv bei dir. Aber was mich Marcel, ich hoffe, wir bringen jetzt deinen Plan nicht da komplett durcheinander. Was mich da jetzt ein bisschen noch interessieren würde oder was mich wirklich auch verwirrt ist, dieser Zwiespalt zwischen, man ist Pazifist, man möchte nicht Krieg oder man ist pazifistisch eingestellt, man möchte natürlich keinen Krieg, man würde auch niemals auf der Straße rumlaufen und irgendwelche Leute auch nur verletzen, also man ist komplett pazifistisch eingestellt, aber Millionen von Menschen allein in Deutschland spielen regelmäßig Spiele, in denen Gewalt und Krieg vorkommt, also würde ich das ein bisschen weiter ausweiten und nicht nur auf das reine Kriegsthema beschränken, und dieser Widerspruch, das ist sowas, was mich nicht loslässt tatsächlich, ist irgendwas, und sorry, dass das jetzt schon so tief schürfend dann vielleicht daherkommt, aber ist irgendwas in unserer menschlichen Natur, die eine Faszination an dem Thema Gewalt empfindet? Denn wenn es nicht so wäre, meine These jetzt, warum dann würden wir doch diese Spiele nicht spielen, wenn es also dann würden wir alle nur bitte jetzt hier, das ist natürlich jetzt völlig klischeehaft, Stardew Valley oder sonst irgendwas spielen oder die Sims spielen, wo zumindest relativ wenig Gewalt vorkommt nach meiner Erinnerung, aber nein, wir spielen Call of Duty, Hearts of Iron, Doom und so weiter und haben einen Heidenspaß dabei.
Da ist ja eigentlich die Frage nach ob Kriegsspiele, natürlich, wir nehmen das Thema Krieg, wir nehmen das Thema Waffengewalt, wir nehmen das Thema Töten, ob das eine angemessene Unterhaltung überhaupt sein kann, weil da eben auch ethnische Fragen hinterstellen. Wie seht ihr das?
Also ich sehe da eben keine ethnische Frage erstmal. Also das ist jetzt, mein Beispiel wäre jetzt mal Counter-Strike. Da ist ja die Gewalt ein Mittel zum Erfolg. Erstmal so. Also, das Spiel besteht daraus, dass ich mir halt Waffen kaufe und mit den Waffen die versuche, das Leben der anderen Personen auf Null zu senken, damit ich am Ende die Runde gewinne. So, oder ich place halt die Bombe und dann überlebt zwar auch wer, aber gut, belassen wir es mal bei dem sich gegenseitig in Anführungszeichen töten. Das steht ja für die meisten Personen, die das Spiel nicht im gleichen Verhältnis, wie wenn ich jetzt tatsächlich irgendjemand anders in der Realität Gewalt anwende. Also man könnte es so weit runtergehen, bis man beim Schachspielen angekommen ist. Und ich glaube, auf diesem Verhältnis, also ich schlage jetzt die Figuren von dem anderen, dann denke ich ja auch wirklich nicht daran, okay, die Figur ist jetzt tot, so, und die wird nie wieder auferstehen, weil jeder weiß ja auch, in der nächsten Runde ist der ja wieder da. Also die Person vor dem PC ist ja gar nicht tatsächlich Gewalt angewendet worden. Und ich glaube, deswegen kann man jetzt Spiele, die per se Gewalt beinhalten, auch nicht auf das gleiche Level setzen, wie sich wirklich in den Krieg begeben. So, oder überhaupt irgendwo Gewalt anwenden. Ich finde, das ist wirklich, das muss man unterscheiden. Und ich glaube, die meisten Leute können das auch unterscheiden.
Die staatliche Regulierung ist da doch wahrscheinlich trotzdem mega wichtig, ne? Also, dass ein Spiel ab 16 freigegeben wird, ab 18 freigegeben wird und so weiter und so fort. Weil jüngere Menschen da vielleicht eben diese Abstraktion nicht so wirklich noch nicht gut können. Also sollte der Staat eigentlich diese Spiele regulieren können, ne? Auch inhaltlich. Oder bin ich da gerade auf dem falschen Pfad?
Natürlich sollte er es können, wird ja auch gemacht. Es gibt aber genauso viele, die sich darum halt rumlavieren. Und es gibt genügend Wege, um auch wenn man schon 12 ist oder noch jünger ist, Counter-Strike und andere Sachen zu spielen. Also insofern ist die Frage der Effizienz. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, man sollte es natürlich versuchen, beziehungsweise zumindest eine effektive Aufklärung dann auch zu machen, in dem Fall dann für die Eltern vor allem natürlich dann auch und dort die Medienkompetenz zu schulen. Ich wollte nochmal zurück auf das vom Edgar, wo er sagt, wo du sagst, naja, letztlich ist es ja auch bei Schach, dass man dort den gegnerischen Bauern schlägt und damit sozusagen ihn dann tötet. Ja, aber dann ist es, da bleibe ich trotzdem bei einer meiner These, dann ist es die Faszination, sich mit, sich im Wettstreit, und zwar mehr als nur, ich laufe gegeneinander in den Wettkampf und wer, und der dann schneller ist, der hat halt gewonnen, sondern es geht tatsächlich darum, jemanden sozusagen, und jetzt ganz drastisch zu sagen, zu vernichten. Beim Schach ist es dann den König, der fällt dann um, ist dann sozusagen vernichtet, weil er keine Optionen mehr hat. Das ist dann eine, dann liegt das in der Natur des Menschen, woraus wir dann wieder bei unserer Eingangsthese oder bei einer Eingangsüberlegung wären, wenn ich jetzt also davon ausgehe, in der Realität dann wiederum, wenn ich davon ausgehe, dass allen Menschen oder nicht allen Menschen, einem Großteil der Menschen, einem signifikanten Teil der Menschen dieses Interesse, dieses Streben liegt, dass es denen Spaß bereitet irgendwie, dass ich dann, wenn ich das jetzt in die Realität übertrage und wenn ich sage, naja, okay, auf der anderen Seite steht jemand, der offensichtlich gerade darauf aus ist, sich imperialistisch zu erweitern, seinen Machtbereich, seinen Einflussbereich zu erweitern, mit dem kann ich doch sozusagen reden. Also ich, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, reden sollte man, dass man nicht reden sollte, man sollte immer reden, aber ich versuche mit ihm zu reden und zu verhandeln und ihn davon zu überzeugen, dass es doch gar nicht gut ist, sozusagen sich mit Waffengewalt oder mit Gewalt weitere Territorien einzubereiten, dass das funktionieren kann, ohne dass ich gleichzeitig mich auf die Möglichkeit einstelle, dass er vielleicht sich durch mein Reden nicht überzeugen lässt und irgendwann dann eben doch zur Waffengewalt greift und dass wir dann eben sagen müssen, wir müssen uns verteidigen. Insofern jetzt vielleicht eben versucht, diese Bogen zu schlagen zwischen irgendwas in diesen Spielen tut uns als oder spricht uns als Menschen irgendwie an, was diese Gewalt, diese Wettstreit, und wieso sollte es dann in der Realität anders funktionieren.
Würdest du sagen, dass eine Mechanik, willst du da jetzt reinstürmen, alles umballern, oder möchtest du jetzt gerade Diplomatie anwenden und vielleicht reden? Würdest du sagen, das wäre eine spannende Mechanik?
Ich würde da gleich drauf antworten, weil ich jetzt mir denke, der Punkt negiert ja komplett, dass es in jeder oder in fast allen menschlichen Zusammenleben einfach Kooperation und Gemeinschaft und Mithilfe gibt. Also Wettkampf ist natürlich ein zentraler Teil des menschlichen Seins und der spiegelt sich auch in vielen Spielen wider. Aber gleichzeitig geben sich Leute dauernd die Hand und auch Diplomatie ist ein reeller, immer wieder dagewesener Form der Konfliktbewältigung. Also es ist ja nicht so, dass alle Konflikte durch Gewalt und durch Wettkampf geregelt wurden. Deswegen, ich würde auch sagen, dass da irgendwo was ist, was uns irgendwie antreibt, dass wir immer wieder uns in einen Wettbewerb geben wollen. Und man kann das, glaube ich, produktiv auch kanalisieren. Aber gleichzeitig gibt es auch andere Formen des Zusammenseins. Und ja, deswegen sehe ich das jetzt nicht so als Problem per se.
Also Edgar, die Frage bleibt ja dann, warum greifen wir dann in den Computerspielen und so weiter immer zur Gewalt, wenn wir uns auch anders, also wenn es jetzt nur um den Wettkampf geht, dann könnten wir auch alle immer California Games oder Formel 1 spielen, sozusagen, dann wäre diesem Wettkampfbedürfnis sozusagen auch Genüge getan. Nein, wir haben eine ziemliche Faszination für Gewalt, Schießen, Krieg und so weiter. Das ist so mein Punkt. Und genau, das ist mein Punkt.
Ja, ich glaube, es ist halt auch irgendwo halt so eine sehr, sehr kulturell bedingte Angelegenheit irgendwie. Also es ist schon immer, oder seit wir irgendwie notieren, was wir hier so machen und irgendwo aufschreiben, gibt es irgendwelche Konflikte, seit wir irgendwie noch bessere Dokumentationswege haben, sind die noch besser auch dargestellt und aufgearbeitet und werden dann auch in der Kultur und in der Kunst und so immer wieder rezipiert. Und ich bin jetzt nicht so da drin, dass ich da sagen könnte, woran das jetzt genau liegt, aber das ist wahrscheinlich irgendwo dann doch spezifisch Mensch. Und vielleicht ist es ja gerade gut, dass es heute eben Spiele gibt, wo Leute ihren Wettkampf und ihren gewissen Hang auch zum Gewalt ausüben, besser unterbringen können, als das tatsächlich immer dann komplett ausleben zu müssen. Also, dass es jetzt wirklich dann immer auf der Straße Prügeleien gibt. So. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schulzeit war, aber da hatte man ja schon auch immer wieder das Gefühl, dass Leute halt einfach das nicht gut kanalisieren können. In irgendwie, ich weiß nicht, im Fußball wäre es ja besser untergebracht wie in der Schulhofprügelei irgendwie. Also
unter dem Aspekt wäre dann sozusagen, ist sogar gut, dass es Krieg gibt, also gut in Anführungszeichen, aber halt wäre ein möglicher positiver Aspekt von Kriegsbeeren, dass man sagt, okay, bei allem Pazifismus, Erforderlichkeit von Pazifismus, Diplomatie und so weiter, also das ist auch da, ich führe, aus meiner Sicht führt da am Ende kein Weg da vorbei, wir können uns ja nicht die ganze Zeit, und es ist nicht sinnvoll, dass man sich dauernd die Köpfe in der Realität gegenseitig einschlägt, um das jetzt mal etwas salopp zu sagen, sondern es gibt dann eben die virtuelle Welt, wo man sozusagen seinen Hang dort etwas wie das kanalisieren kann und dass sich das nicht in der Realität dann bahnbricht.
Es gibt gewisse Themen unserer Gesellschaft, die sind mit Tabus belegt, die kennen wir alle und das ist auch gut so. Krieg, haben wir schon festgestellt, bedeutet oft genug unendliches Leid. Sollten Kriegsspiele da nicht limitiert werden, was denkt ihr?
Ja, konkretisier mal, was du mit limitiert meinst.
Ich sag jetzt mal ganz salopp, sollten Kriegsspiele wegen dem Thema verboten werden können? Das ist jetzt in einer anderen Realität, meinetwegen, und die gibt's in unserer Kultur, seit es Computer gibt wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber es gibt einfach Themen, die werden bis heute nicht in Spielen aufgenommen. So, jetzt erleben wir aber gerade Kriege hautnah und wir als Deutsche haben da eh eine tolle Geschichte oder wir als Deutsche haben da eh eine krasse Geschichte. Sollten Kriegsspiele als Unterhaltung nicht verboten werden und wenn, dann vielleicht nur mit Aufklärung und Kontext serviert werden könnten. Was sagt ihr dazu? Steile These.
Sehr steil.
Ja, Edgar, sag ruhig. Genau. Ja.
Also, was soll man da sagen? Also ich bin generell nie ein Freund davon, irgendwas in Richtung Kunst und Kultur strikt zu verbieten, weil das ist ja irgendwo auch Teil unseres Wertewestens, wenn man es jetzt mal so salopp sagt, der hochzuhalten ist. Und dass es hier eine plurale Meinungslandschaft gibt und auch sich das in der Kulturlandschaft widerspiegelt. Deswegen sehe ich da keinen wirklichen Sinn dahinter, vor allem, weil es ja auch Teil der Realität ist. Man kann darüber sprechen, oder wir haben ja schon darüber gesprochen, wie Kriege dargestellt werden und dass sie vielleicht auch oft beschönt sind und dass sie gewisse Perspektiven ausblenden. Da kann man überall dran kritisieren, aber ich sehe jetzt keinen wirklichen Mehrwert darin, da so ein pauschales Verbot auszusprechen. Ich glaube nicht, dass die Leute dadurch pazifistischer werden, ehrlich gesagt.
Es gibt Themen bei uns, die sind tatsächlich mit Verboten belegt. Und sollte Krieg da nicht auch wieder reinkommen? Ja.
Ja, aber erstmal, mich würde da interessieren, an was du da konkret denkst, vor allem inwieweit dann diese Verbote tatsächlich auf effizient oder effektiv sind. Effizient ist anders, aber effektiv sind. Also ich, weil bei Verbot, wenn ich sage, ist das keine Kriegsspiele mehr, veröffentlichen oder vertreiben, das ist wahrscheinlich so, wie man jetzt versuchen würde, wenn man jetzt wieder versuchen würde, Alkohol zu verbieten. Das gerade bei Computerspielen in der virtuellen Welt, ich meine, es gibt Millionen von Möglichkeiten, an Software zu kommen. Also selbst in Deutschland oder Europa das verbieten würde, wir definitiv nicht hinkriegen, dass weltweit keine Kriegsspiele mehr hergestellt werden. Und selbst wenn, dann gibt es immer noch den Untergrund sozusagen des Deep Web oder Dark Web. Und dann kommst du immer an deinen Stoff in dem Fall.
Ich mache mal ein Beispiel, jetzt gerade sagen, ich soll das mal konkret machen. Ich habe gehofft, wir kommen drum herum. Was ist zum Beispiel mit Antisemitismus als Vergleich? So, das wird zum Glück nicht als was Positives dargestellt bei uns in der Kultur, ja. Und ich glaube schon, dass sich die westliche Welt darauf geeinigt hat.
Also da vielleicht gleich, ich meine, ich kenne kein Spiel, wo jetzt Antisemitismus, also ich persönlich, aus persönlicher Anschauung kenne ich kein Spiel, wo Antisemitismus verherrlicht oder als positiv dargestellt wird. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass man irgendwo ein Spiel schon programmiert hat und dass man das auch, wenn man es sucht, auch bekommen würde. Es ist natürlich verboten, aber irgendein rechtsextremistischer Rassist wird schon so ein Spiel programmiert haben. Ob das gut programmiert ist, in Anführungszeichen, oder ob es einfach nur jenseits der Thematik ein kompletter Schrott ist, weiß anders, aber dass es so ein Spiel gibt, bin ich mir ziemlich sicher.
Mich erinnert diese ganze Frage auch so ein bisschen an die Diskussion, die wir um Hatred hatten. Also ihr erinnert euch vielleicht, das Amok-Spiel, das waren, glaube ich, Polen oder so. Es kam auf jeden Fall aus Osteuropa. Und auch da gab es ja irgendwie diese Debatte, ist das jetzt eigentlich einfach nur geschmacklos und muss aber toleriert werden oder muss hier nicht der Jugendschutz eingreifen und oder nicht nur der Jugendschutz, generell halt die Behörden und das dann verbieten. Und das ist ja, würde ich sagen, auch gut so, dass sie es nicht gemacht haben, weil irgendwo muss man das aushalten. Das Spiel ist ab 18. Damit ist sichergestellt, dass, sage ich mal, 99,9% der Leute, die spielen, jetzt nicht zu einem Amokläufer werden, Gott sei Dank. Und irgendwo ist es ja auch tatsächlich so, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, dass es auch irgendwo ein Spiegel, die aus Gründen sich dazu entscheiden, eine Amoktat zu begehen und dann solche Taten begehen. Also irgendwo ist das ja dann schon auch. Also ich glaube, die Entwickler haben das nicht entwickelt, weil sie sich gedacht haben, ja, wir wollen jetzt hier mal zeigen, dass wir ein Problem haben in der Gesellschaft mit gewissen Gewaltfantasien oder so. Aber ja, ich glaube, man kann auch damit produktiv umgehen in einem Bildungskontext oder generell als Gesellschaft.
Ja, und für dich war ja eben der Grund eigentlich die Kunstfreiheit, ne?
Ja, das kommt noch erschwerend hinzu dann dazu, ja. Aber auch bei Hatred würde ich sagen, das ist nicht nur die Kunstfreiheit, sondern auch die Frage. Ja, wir sind ja noch nicht so weit, dass wir wirklich solche Probleme nicht mehr haben, dass es zu Amokläufen kommt. Also wir hatten es jetzt ja vor kurzem erst wieder in Österreich. Also das ist ja ein reelles Problem. Und ja, da muss man dann genau hinschauen.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zu der Tagespolitik kommen und es ein bisschen dröger halten, sollten politische Parteien, politische Gruppen, Computerspiele nutzen, um Menschen zu erreichen? So, das meine ich jetzt im Positiven und im Schlechten. Man kann zum Beispiel sagen, ja klar, mit der Aufklärung nebenbei, ja, dass aufgeklärt wird, wenn man gewisse Punkte mitnimmt, dass die Linken zum Beispiel aufklären über irgendwas, was die AfD macht, billig gesprochen. Oder sagt man sich so, ja, das ist halt genau auch die Plattform, wo man junge Leute erreicht, deswegen sollte das auch gut sein an sich. Was denkt ihr darüber, sollten politische Gruppen denn Computerspiele nutzen als Medium? Ist eine Ja- oder Nein-Frage eigentlich, merke ich gerade, aber.
Also ich würde es mir einerseits wünschen, ja, dass der Diskurs da reinkommt. Man muss jede Möglichkeit nutzen, um mit der Bevölkerung, also als Partei und als Politiker, um mit der Bevölkerung, aber auch insbesondere mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen da in Kontakt zu bekommen, zu kommen. Ist Social Media und so weiter, ist natürlich der Platzhirsch oder die Hauptwege. Aber warum nicht das auch über Computerspiele machen? Ich zweifle allerdings daran, also dass es jetzt irgendwie funktionieren kann, dass man, dass jetzt irgendwie die CDU ein eigenes Computerspiel entwickelt und dass das dann irgendwie unter die Leute bringt. Ja, nee, das funktioniert. Ich meine, aber das ist genauso wie die Linke oder ich meine, welche Partei auch immer. Wahrscheinlich würde, so traurig es ist, noch die AfD das beste Computerspiel irgendwie. Also
die AfD war ja in Social Media ganz aktiv bei der Bundestagwahl und die Linken genauso, ja.
Das meine ich, aber sagen wir mal so, das ist, glaube ich, weiß ich nicht, da würde ich sie jetzt nicht als, also die Parteien, politischen Parteien als solche als kompetent einschätzen, dass die jetzt Computerspiele entwickeln oder entwickeln lassen. Aber dass sie in Computerspielen, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, wie das sein könnte, aber dass sie irgendwie versuchen, in Computerspielen ihre Themen angemessen zu platzieren, fände ich zumindest legitim, wenn nicht sogar wünschenswert.
Ich denke mir halt, dass da noch so viele Schritte davor passieren müssen. Wir sind in der Gesellschaft einfach noch nicht so weit, dass wir das Medium Computerspiele adäquat in den Diskursräumen überhaupt haben. Also es ist ja immer noch teilweise so, dass eher abfällig darüber geredet wird und dass es teilweise einfach Nischendasein fristet, obwohl irgendwie mehr als die Hälfte der Leute irgendwie zumindest mal auf dem Handy oder auf dem Computer, auf der Konsole irgendwie spielt. Deswegen würde es mich auch irgendwie wundern, wenn es tatsächlich eine Partei versuchen würde. Und dann ist immer noch ja die Frage, was sind denn die tatsächlichen Messages, die da drin stecken? Also die AfD kann vielleicht ein sehr, sehr gutes Computerspiel machen, aber wenn es dann trotzdem darauf hinausläuft, dass sie irgendwie nur gegen Geflüchtete hetzen oder irgendwelche anderen rassistischen Sachen da unterbringen und dann auch noch irgendwie unterschwellig und subversiv oder so, dann würde ich sagen, dann lieber einfach nicht. Also dann doch lassen.
Ja, an die habe ich auch gerade gedacht, ne? Wenn wir nochmal auf den Plattformpunkt zurückkommen, wir haben Social Media schon genannt, aber die 18- bis 24- oder 29-Jährigen waren, glaube ich, nur mit 54% an der letzten Bundestagswahl beteiligt. Wir wissen beide, dass die sehr extremistisch gewählt haben, sowohl links als auch rechts. Könnte man nicht mit dem Medium Computerspiel eben auch diese jungen Leute wieder erreichen? Wir sprechen ja von einer gewissen Politikverdrossenheit. Ja, wäre das da nicht schon alleine aus der Perspektive schon toll, wenn Parteien eben Computerspiel als Vehikel nutzen würden?
Ja, wenn das zu so einer größeren Politisierung führt, vielleicht. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist die Demokratie ja auch kein Selbstzweck und irgendwo müssen ja gewisse Ideale auch trotzdem bestehen bleiben. Und deswegen würde ich sagen, es ist trotzdem immerhin noch eine inhaltliche Frage. Also es ist nur ein weiteres Medium und es unterscheidet sich dann nicht von anderen Medien. Also es unterscheidet sich dann auch nicht von TikTok oder von sonst was. Am Ende des Tages zählt ja dann, was für Politik gemacht wird und was transportiert wird. Also es bringt mir nichts, wenn wir eine Wahlbeteiligung von 90% haben, aber alle stimmen dafür, dass wir eine Remigration einführen. Also dann würde ich sogar sagen, lieber, ja, so, also man muss irgendwo auch einen Idealismus dann hochhalten. So.
Ja, Georg, willst du mal auf Antworten setzen? Hätte ich noch eine Frage. Also,
nee, teilweise würde ich ja fast schon wieder meine Aussage von vorher ein bisschen relativieren. Also ich habe ja gesagt, es ist legitim und vielleicht sogar wünschenswert, wenn sich da Parteien da positionieren, auch in Computerspielen. Auf der anderen Seite, ich würde sagen, vielleicht ist das Computerspielmedium auch insoweit halt einfach ein schwieriges Medium für sowas, als auch, wie will ich komplexe politische Botschaften in Computerspielen sinnvoll rüberbringen? Also das ist ja, das soll ja jetzt ja kein Politikunterricht oder sowas dann werden. Also insofern, würde ich sagen, ist, glaube ich, vielleicht, ja, muss, ist mit Vorsicht zu genießen.
Aber da würde ich schon sagen, dass das Medium wahrscheinlich das beste Medium eigentlich überhaupt ist. Als, weil.
Ja, aber dann, wenn du bei Serious Games oder sowas bist, also dann muss es schon wirklich, also wenn jetzt die Bundeszentrale für politische Bildung ein wirklich gutes Spiel machen würde, das du dann auch, keine Ahnung, im Unterricht, in den Schulen mit Begleitung und Kommentierung und so weiter machst, ja, okay, dann so ähnlich wie sozusagen ein Wahl-O-Mat in Spielfunktion oder irgend sowas, in Spielkleidung sozusagen, das wäre was Gutes, aber keine Ahnung, in Call of Duty jetzt eine politische Message oder sowas reinbringen oder das meinte ich eher, das sehe ich irgendwie schwierig oder bei FIFA oder sowas.
Das ist natürlich schon ganz krass in der Industrie dann drin, ne?
Ich stelle mir gerade so Bannerwerbung für März 2000. Wann ist die nächste Wahl?
Ja, aber das wäre ja, das fände ich zumindest legitim, sage ich jetzt mal. Wenn die sich da einkaufen, ja, warum nicht? Ich meine, ob du jetzt im bei Facebook die Werbung schaltest oder in FIFA Bannerwerbung für März, ja.
Ja, das ist jetzt nichts per se Verwerfliches, nee. Ich meine bloß, ich fände es lustig irgendwo, weil es halt sowas ist, was es davor auch noch nie gegeben hat. Aber ich glaube nicht mal, dass FIFA diese Bannerwerbung überhaupt verkäuflich hat, oder? Sind das echte Marken?
Doch, ich glaube schon. Ich glaube, aber müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber ich glaube, dass du das theoretisch kaufen kannst, ja.
Aber das ist wahrscheinlich auch ein heißes Eisen, ne, für Firmen, wenn die da in FIFA ihre Parteien platzieren, dann werden die damit auch immer konditioniert. So. Genau, und es ist vielleicht auch gar nicht so unproblematisch, wenn die Spieleindustrie so nah an den Parteien ist.
Die würden das eh nicht machen. Am Ende des Tages verstehen die sich alle als unpolitisch.
Ja, verstehen sich so, ja, aber wir wissen beide, es gibt Bands, die treten vor allen Dingen bei der AfD auf und auch welche, die treten bei den Linken auf. Das ist nun mal Kunst und Politik ist ja jetzt auch nicht immer so weit entfernt, oder?
Aber ist nicht die Gefahr doch dann extrem groß, dass alle Leute, die jetzt zum Beispiel die CDU nicht so gut finden und dann Bannerwerbung bei FIFA sehen, sich halt dem, also dann sagen, sie hören das auf zu spielen. Also ich glaube kaum, dass irgendeine Firma, gerade EA, dieses Wagnis eingehen würde. So.
Also sagen wir mal so, jenseits von der Politik jetzt mal, ich habe ja gerade nochmal nachgeschaut, tatsächlich, also zumindest laut Internet, kann man bei EA Brand Partnerships machen, zum Beispiel jetzt hier Gatorade und so weiter und kann dort dann auch Werbeplätze mieten. Also das würde gehen. Inwieweit die das jetzt mit Politik machen, weiß ich nicht.
Ja, das wäre noch spannend, ne? Ich habe noch eine Frage für euch und zwar, gibt es linke oder rechte Militärspiele, sage ich jetzt mal, also auf der linken Seite könnte, also ich rede jetzt von Politik, man könnte zum Beispiel sagen, dass man da vor allen Dingen Menschen zeigt, ne, und dass sich auch Menschen zusammenschließen können und auch gegen Krieg entscheiden können. Auf der rechten Seite natürlich, da kann es gehen um Ehre, das Vaterland, Tapferkeit, halt klassische Tugenden. Gibt es da Spiele, die bei euch in die eine oder andere Richtung gehen würden? Fällt euch da was ein?
Puh, vielleicht. Also Medal of Honor hat es ja irgendwie schon ein bisschen so im Namen.
Ja.
Das ist eher so Ehre, Vaterland oder Freiheit unterstützen und schützen. Würde mir jetzt als erstes mal spontan einfallen.
Und Call of Duty, der Ruf der Pflicht?
Habe ich selber jetzt nicht gespielt, ehrlicherweise.
Also, ja, ich glaube, die älteren Teile von Call of Duty sind schon mit einem gewissen Heroismus auch und mit immer wieder auch kritischen Verhältnis zu dem, was so auch, ich weiß nicht, sowohl die Amerikaner als auch die Russen so gemacht haben. Die neueren Spiele weiß ich gar nicht, ob die überhaupt sich so noch so eindeutig positionieren. Finde ich jetzt auch die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Ich denke mal schon, dass This War of Mine und Spec Ops The Line, genau, dass die natürlich zumindest eher von Personen, die jetzt Krieg nicht so zugeneigt sind, eher positiv bewertet werden. So, und deswegen wahrscheinlich jetzt für deine Zuordnung dann eher auf die linke Flanke. Ja, so.
Was ich spiele auch ist zurzeit ist Warno als RTS. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Nee, lass uns gerne aufklären.
Warno ist der Nachfolger letztlich von der Wargame-Spielserie. Also Steel und Steel Division. Also es ist von Eugene Systems entwickelt und gepublished. Und da ist es mir jetzt aufgefallen, es ist ein RTS. Aber dort ist es auch so, das spielt eben in den 90er, also Ende 80er, Anfang 90er Jahre, also eine alternative Zeitlinie, wo quasi der Kalte Krieg nicht beendet wurde, sondern Russland dann oder Sowjetunion in dem Fall dann nicht zerfallen ist, sondern tatsächlich den anderen Weg genommen angegriffen hat. Und da wird halt auch wieder die Sowjetunion als Aggressor dargestellt und die NATO-Staaten, die sich hier in heroischer Weise, Kriegsschauplatz ist natürlich quasi Deutschland, also die Linie zwischen Ost und West, der roten Flut entgegenschmeißen. Also das ist natürlich, jetzt wird jetzt so nicht explizit so gesagt, aber das ist alles darauf ausgelegt, in meiner Wahrnehmung.
Aber als was spielt man da? Spielt man dann als NATO?
Kann beides spielen.
Ah, man kann beides spielen.
Man kann beides spielen, aber ich spiele in dem Fall natürlich NATO. Ich schaue gerade, wo dieses Entwicklerstudio sitzt. Ich denke mal, das ist auch so ein eher in die konservative rechte Ecke. Ich finde das mit das Recht und Links finde ich immer ein bisschen schwierig, aber halt in diese von dir genannte Kategorie passende. Wo hat man das? Hauptsitz Frankreich.
Ja, okay, die haben, ja, aber wobei die ja jetzt gerade auch zu einer ziemlich deftigen Partei werden. Aber mein Gott, da sind wir wieder bei der Tagespolitik. Ich habe jede Menge von euch gelernt, also vor allen Dingen eure Sichtweisen. Es war schön, A und B zu haben. Ich finde, ihr aber seid beide toll ins Gespräch gekommen und wart manchmal tatsächlich auch anderer Meinung. Das fand ich super. Eigentlich seltener als der gleichen Meinung, aber auf eine gute Art und Weise. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr geht mit einem Handschlag auseinander.
Ja, natürlich.
Natürlich. Also es ist ja, dass man die jeweils andere Sichtweise durchaus auch da auch respektieren kann. Also es ist jetzt ja auch hier. War ein sehr tolles Gespräch.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich glaube wirklich, dass wir nicht sehr weit auseinander liegen und ja, es ist immer gut, sich auch im Dialog zu bleiben. So.
Mich würde tatsächlich interessieren, was die Community dann sagt, ob sich da eine, also ich mich würde ja sehr freuen, wenn die Diskussion sozusagen dann auch im Forum weitergehen würde.
Das stimmt, ja, das wäre schon geil, aber mit Community müssen wir ja eh mal gucken, aber ja, auf jeden Fall, also ich fand es sehr, sehr fruchtbar und einfach mal Themen zu haben, wo man eben aus einer anderen Perspektive drauf guckt, ne? Weil ich bin halt, wer ich bin und habe gewisse Dinge nicht im Kopf, das fand ich toll. Gut, dann schließe ich das jetzt hier ab, will noch jemand ein paar letzte Worte machen, sonst war es das.
Nö, eigentlich bin ich sehr zufrieden.
Machen wir einen kurzen Schluss. Wir haben ja eh schon gute Zeit hinter uns.
Ja, auf jeden Fall. Gut, vielen lieben Dank. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann geht doch auf community.wasted.de. Das ist unser Forum. Ich hoffe noch was länger. Diskutiert gerne mit. Ich wünsche euch ansonsten eine gute Zeit. Und natürlich hoffe ich für uns alle, dass sich jetzt die Ereignisse auch widerlegen. Macht's gut, ich bin raus. Tschüss.
Ciao.
Tschüssi.
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas besonders gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.